Deutschlandfunk Kultur. Studio 9. Interview.
Happy Birthday Paris, das Pariser Klimaschutzabkommen, die Vereinbarung von fast 200 Staaten, die Erderwärmung zu begrenzen, die wird 5 Jahre alt. Es war schon ein besonderes Abkommen, weil da auch die USA dabei waren. Man muss ab Donald Trump dann waren sagen, das wissen Sie vermutlich. Klar ist, die Staaten müssen natürlich irgendwas tun, um dahin zu kommen. Europa zum Beispiel muss auf dem Weg noch mehr tun. Neue EU-Klimaschutzziele, die waren ein Thema des Brüsseler Gipfels. Darüber sprechen wir gleich noch ausführlicher. Aber erstmal fasst Paul Vorreuter die wichtigsten Ergebnisse dieser Durch-die-Nacht-Verhandlungen des Gipfels für uns zusammen.
21 Stunden lang haben sie durchgemacht. Danach war Kanzlerin Merkel
sehr erleichtert. Ich will sagen, mir ist ein Stein vom Herzen gefallen.
Am Abend hatten Ungarn und Polen ihr Veto zum EU-Haushalt und Corona-Hilfspaket fallen lassen, nachdem ihnen Zugeständnisse beim Rechtsstaatsmechanismus gemacht wurden. In Form einer rechtlich nicht bindenden Zusatzerklärung. Die lässt Polen und Ungarn die Rechtmäßigkeit des Mechanismus vor dem Europäischen Gerichtshof prüfen. Mit ihm soll der Missbrauch von EU-Geld gestoppt werden, zum Beispiel bei mangelnder Unabhängigkeit der Justiz. Einleiten muss den Mechanismus die EU-Kommission.
Wenn ein Bruch des Rechtsstaats, der Rechtsstaatlichkeit vorliegt, dann wird dieser Fall aufgenommen. Wir werden auch eine gewisse Zeit brauchen, bis wir die Guidelines für den Konditionalitätsmechanismus insgesamt aufgestellt haben. Wenn der Europäische Gerichtshof geurteilt hat, werden diese Fälle abgearbeitet. Das heißt, vom 1. Januar an, es geht kein einziger Fall verloren.
Versprach Kommissionspräsidentin von der Leyen. Der Kompromiss bei der Rechtsstaatlichkeit machte Raum für eine weitere Debatte, die sich durch die ganze Nacht zog, was Kanzlerin Merkel nachträglich nicht bedauert.
Dass wir jetzt uns verpflichten konnten, sozusagen einen Tag vor dem UNO-Gipfel, dass wir ein gemeinsames europäisches Reduktionsziel bis 2030 von 55% haben, das halte ich für ein ganz, ganz wichtiges Ergebnis. Dafür hat es sich auch gelohnt, eine Nacht nicht zu schlafen.
Verhandelt wurde über folgendes Problem. Falls sich die EU-Länder auf ein höheres Einsparziel beim CO2 für 2030 einigen, nämlich eine 55-prozentige Reduktion. Wie könnten Mitgliedstaaten, die noch stark von der Kohle abhängig sind, dann besser beim Übergang in die grüne Wirtschaft unterstützt werden? Diese Frage hatten osteuropäische Länder gestellt, auch der polnische Ministerpräsident Morawiecki, der sie jetzt in seinem Sinne gelöst sieht. Sie haben uns Recht gegeben und es gelang uns, solche Regelungen einzubauen, die uns erlauben, möglicherweise höhere Ausgaben im Emissionshandelssystem zu kompensieren. Wir werden eine entsprechende Regelung haben, die uns die Mittel für den Umbau des Energiesektors geben wird. Umweltorganisationen kritisieren hingegen, dass das Ziel zu niedrig gesetzt sei, auch weil es sich um ein Nettoziel handelt. Es beinhaltet zum Beispiel technische Lösungen, wie ausgestoßenes CO2 der Atmosphäre wieder entnommen werden kann, was Naturschützer als Rechentrick betrachten. In den Verhandlungen dürfte nun das EU-Parlament auf Korrekturen pochen. Es strebt nämlich ein höheres Ziel 60% an, ohne den Nettoeffekt. In einer Angelegenheit ging es heute erstaunlich schnell. Nicht mal 10 Minuten lang ließen sich die Staats- und Regierungschefs über den Stand der Post-Brexit-Verhandlungen informieren.
Je ne demande pas le beurre et l'argent du beurre, non. Mais je demande le beurre bien pesé.
Er wolle nicht die Butter und das Geld für die Butter, sagte Frankreichs Staatschef Macron und mahnte mit dem Sprichwort erneut einen fairen Deal an. Am Sonntag soll dazu die Richtungsentscheidung fallen.
Butter, Brexit, Haushalt, Klima. Paul Vorreiter war das über den EU-Gipfel. Und übers Klima wollen wir noch ein bisschen sprechen. Der Ausstoß von Treibhausgasen soll also in den kommenden 10 Jahren um mindestens 55% sinken, verglichen mit 1990. Darüber spreche ich mit Sabine Goris. Sie forscht zu den Themen Klima und Energie am Öko-Institut. Hallo, guten Abend.
Ja, guten Abend.
Hätten Sie denn überhaupt damit gerechnet, dass sich Europa hier einigen kann? Finden Sie das überraschend?
Also ehrlich gesagt, habe ich es sehr gehofft und für mich war es ein bisschen was wie eine logische Konsequenz, wenn man sich ansieht, dass vor einem Jahr die Klimaneutralität beschlossen wurde im Jahr für das Jahr 2050. Das war auch der Europäische Rat, der das festgesetzt hat. Das war schon auch ein wichtiger Moment in der Klimapolitik und von dem aus gesehen ist jetzt die Reduktion, eine Erhöhung der Emissionsreduktion im Jahr 2030 eigentlich erforderlich, damit man nicht zu viel dann erst ab 2030 mindern muss, sondern auch schon ab 2020 auf die richtige Bahn kommt, um dieses Treibhausgasneutralitätsziel dann auch erreichen zu können. Mhm. Und dann muss man sagen, bei dem Jahrestag dann morgen wäre das auch ein erheblicher Gewichtsverlust gewesen für die EU, wenn wir da nicht ein Update geben können von jetzt hier.
Bezogen auf dieses Ziel, morgen Geburtstag, Pariser Abkommen, Sie sagen es, reichen denn da diese 55% aus in den kommenden 10 Jahren?
Ich möchte gerne festhalten, dass es wirklich ein deutlicher Anstieg ist gegenüber dem Ziel, was wir bislang haben. Im Augenblick haben wir ein 40%-Ziel bis 2030 gegenüber dem Jahr 1990. Und da ist eine Erhöhung auf 55% wirklich ein deutlicher Schritt. Im Augenblick sind wir bei einer 24%igen Reduktion und die Projektionen sagen an, dass wir bei 41-44% sind bei den derzeitigen Maßnahmen. Das heißt, wir waren schon so ein bisschen über dem Ziel. Eine Erhöhung des Ziels, also ist, wie gesagt, absolut sinnvoll und richtig. 55% ist ordentlich. Am Ende kommt es in unseren Augen sehr darauf an, wie das Ziel genau ausgestaltet wird, ob bestimmte Sektoren einbezogen werden. Die dadurch können einige Prozentpunkte sich noch ändern. Sie haben schon erwähnt, eben der Landnutzungssektor, der würde es sozusagen ein bisschen leichter machen, aber die Einbeziehung vom internationalen Schiff- und Seeverkehr machen das wieder ein bisschen schwieriger. Da kann man, also da ist noch ein bisschen Musik drin sozusagen, was es am Ende bedeutet. Wichtig ist für uns auf jeden Fall erstmal, dass dieses Ziel da ist. Dann gibt es 2 kleine Wörter, auf die ich hinweisen will in dieser Vereinbarung heute. Das ist, sind die Wörter domestic und at least. Domestic, also nimmt, dass es ohne internationale Zertifikate erreicht werden soll. Mhm. Und at least ist einfach mindestens 55%. Das sind schon sehr wichtige richtungsweisende Momente.
Aber Sie klingen ja schon bei den 55% so, als würden Sie sagen, das ist schon relativ ambitioniert und ehrgeizig. Und dann noch at least. Ist denn so sicher, dass man das erreichen kann? Oder beziehungsweise was muss man tun, um das zu erreichen?
Sicher ist erstmal gar nichts. Es muss deutlich was passieren. Wir sind nicht auf dem Weg, dass diese 55% erreicht werden würden, wie gesagt. Da müssen deutliche Maßnahmen jetzt getroffen werden. Besonders muss jetzt darauf geachtet werden, dass jetzt alle Sektoren anfangen, auch die Emissionen wirklich runterzubekommen. Ich verweise jetzt mal nur so auf den deutschen Verkehrssektor, der noch auf dem Niveau von 1990 ist. Das ist sehr offensichtlich, dass das so nicht bleiben kann. Ja. Das heißt also, wir müssen klare Ansagen setzen für Reduktionen in allen Sektoren. Dazu ist es ganz wichtig, einmal zu verstehen, dass es wichtig ist, dass jede Tonne zählt, dass wir also nicht einfach nur auf das Zieljahr gucken, sondern wir müssen möglichst früh anfangen, damit einfach so vom Budgetgedanken her gedacht, dann wirklich
das noch die Investitionen.
Genau. Ja. Und dann wichtig eben auch der Blick auf diese langen Lebensdauern von den Investitionen, die getätigt werden. Die brauchen einfach auch klare Ansagen und darum ist dieses Ziel so wichtig, dass es gesetzt wird. Also zum einen das 2050-Ziel, aber jetzt auch die Erhöhung des 2030-Ziels.
Es ist noch gar nicht so sicher, ob wir das erreichen. Sie haben jetzt gerade gesagt, in manchen Bereichen, wenn wir mal auf Deutschland gucken, sind wir noch gar nicht so weit. Also Verkehr zum Beispiel noch auf dem Stand von 1990. Da müssten wir dann also einen Riesenschritt noch tun. Was ist denn noch so ein Punkt, wo wir in Deutschland einen großen Schritt tun müssen?
Gebäude sicherlich auch. Also das braucht man sich ja nur umzugucken. Wir brauchen noch sehr viel Energie, um unsere Gebäude zu heizen. Diese Energie, die ist auch nicht aus erneuerbaren Energien, sondern meistens fossil. Da muss unheimlich viel passieren. Da brauchen wir auch richtig gute Ideen noch, wie Gebäude leicht modernisiert und isoliert werden können. Und wir brauchen tolle Ideen für die Beheizung. Und da könnte man sich einfach auch gut vorstellen, dass es mit ein bisschen Ideen und Geld da auch viel passieren kann, wenn man jetzt so an serielle Modernisierung denkt oder so. Da kann viel passieren, wenn die Richtungen richtig gesetzt sind und dafür ist dieses Ziel so wichtig.
Ein wichtiges Ziel also, jetzt kommt es noch auf den Weg dahin an. Das war Sabine Goris, sie forscht zu Klima und Energie beim Öko-Institut. Ich danke Ihnen.
Ich danke auch.